oder Guess?
Der Podcast.
Der Musik- und Kunstschule. Landkreis Leipzig.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fist oder Guess, dem Podcast der Musik- und Kunstschule Landkreis Leipzig. Mein Name ist Matthias Dreyack, ich unterrichte Evers E-Gitarre und Kontrabass und leite den Fachbereich Rock- und Popmusik. Und in der heutigen Podcast-Folge soll es um das wahrscheinlich älteste Instrument der Welt gehen, nämlich die menschliche Stimme. Und dafür begrüße ich jetzt hier in der Musikschule in Maikleberg meine Gesangskollegin Annelie Staude. Hallo Annelie.
Hallo, guten Morgen Matthias. Danke für die Einladung.
Sehr gern. Ich habe natürlich mal nachgeguckt, ob das überhaupt stimmt mit dem ältesten Instrument der Welt. Und siehe Sahne, tatsächlich, also das Singen wohnt dem Menschen schon inne. Es gibt sogar Forscher, die behaupten, dass der Mensch schon viel länger singt, als dass er spricht. Man kann also sagen, dass der Gesang dem Menschen ja so nahe ist wie ganz wenig andere Dinge vielleicht sonst. Und daher vielleicht gleich meine erste Frage in dem Podcast: Warum muss man singen überhaupt lernen?
Man kann es lernen. Ich weiß nicht, ob man es lernen muss. Man kann es lernen und es ist ein wahnsinnig spannendes Abenteuer, seine Stimme kennenzulernen. Denn die Stimme, die kann viel mehr als nur singen. Sie kann kreischen, sie kann schnurren, sie kann säuseln. Es gibt so viele unterschiedliche Facetten, die wir viel zu wenig nutzen und maximal ein Kind kann dies noch ganz natürlich aus sich herausholen. Man denkt jetzt nur an einen kleinen Jungen, der begeistert mit seinem Spielzeugauto im Zimmer rumexperimentiert und dabei ganz authentische, elementare Geräusche von sich gibt. Und
ich muss ja gestehen, ich denke eigentlich sogar eher an das einjährige Kind, was durchgängig schreiend im Bett liegt, wo man sagt, also wenn ich jetzt von einem Erwachsenen verlangen würde, schrei doch mal bitte eine Stunde am Stück, der das ja auch nicht mehr könnte. Insofern kann man ja schon sagen, so ein Neugeborenes oder so ein Mensch, der auf die Welt kommt, hat doch von Natur aus erstmal eine unglaublich gute Stimme, oder?
Richtig, ganz natürlich. Das Erste, was wir tun, wenn wir auf die Welt kommen, ist der Urschrei oder das erste Atemholen, die Lunge mit Luft befüllen. Das ist also die absolute Ausgangsbasis, dass ein Mensch überhaupt leben kann. Und dieses Schreien gehört dazu und ist nichts anderes als eine Äußerung.
Wie kommt es, dass man das so im Laufe der ersten Jahre dann offensichtlich ja auch so ein bisschen verlernt? Also diese Fähigkeit, die Stimme so in dem Umfang mit dem Stimmsitz, sage ich mal, zu benutzen?
Ich denke, das sind viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Zum einen das Umfeld, was einem umgibt. Wie oft wird einem Kind zum Beispiel gesagt, sei leise, sei nicht so laut. Ich glaube, es wird sehr viel von außen impliziert, dass eben eine Stimme vielleicht auch ein wenig verkümmert. Und wenn im Elternhaus nicht gesungen wird mit dem Kind, was sehr, sehr Wichtiges ist und vor allen Dingen eine wunderbare Erfahrung für jedes Kind im Hinblick auf schon alleine das ganze Repertoire der Kinderlieder, die es auf dieser Welt, die sich die Menschen ausgedacht haben. Wie schön ist es eigentlich und was für ein wunderbares Ritual. Ich glaube, jede Mutter kennt es, wenn sie abends am Bett sitzt und das Kind mit einem Schlaflied in den Schlaf bringen kann.
Oder der Vater natürlich auch. Eine Lanze brechen, wollte gerade sagen, die Väter kennen das natürlich auch sehr gut. Eine Stimme muss also auch trainiert werden.
Richtig.
Im Grunde genommen. Jetzt unterscheidet man ja im Gesang zwischen dem klassischen Gesang und dem Rock-Pop-Gesang. Du bist ja bei uns Gesangspädagoge in erster Linie für den Rock- und Pop-Bereich. Wir haben ja auch viele Veranstaltungen ja schon zusammen bestritten mit unseren Schülern. Was unterscheidet denn die Ausbildung, die klassische, von der Rock-Pop-Ausbildung?
Wir alle haben schon mal in unserem Leben eine Opernarie gehört und wir alle haben schon mal in unserem Leben einen Popsong gehört. Und nur alleine durchs Hören stellen wir fest, oh, die Stimme klingt anders. Technisch gesehen, wenn wir die Stimme ausbilden, ist der Unterschied, eine Arie zu singen, gar nicht so weit weg von der Art des Singens eines Popsongs. Auch wenn das erstmal ungewöhnlich wirkt, aber die technischen Ansätze sind die gleichen.
Das heißt, der Unterschied hier bei uns an der Musikschule wäre dann eigentlich eher im Repertoire zu finden, was man dann singt.
Das ist korrekt. Natürlich setzt es beim klassischen Gesang eine andere Stimmhygiene und auch Disziplin voraus. Es dauert etwas länger, um zum Ziel vielleicht zu kommen, als mit einem Popsong.
Mhm. In welchem Alter kann ich denn mit dem Gesangsunterricht beginnen?
Singen können wir, sobald wir das Laufen erlernt haben, wie wir gerade schon erfahren haben. Günstig ist es, mit dem Gesang in den letzten Grundschuljahren zu beginnen, also in der dritten, vierten Klasse, wo die ersten gesangstechnischen Grundlagen gelegt werden können. Davor würde ich denken, das Kind soll sich ausprobieren mit seiner Stimme, so wie sie ihm in den Hals gelegt wurde. Und das beinhaltet einfach das natürliche Singen von Kinderliedern, von den Dingen, die es im Kindergarten und in der Schule mitbekommt.
Jetzt stelle ich mir vor, so dritte, vierte Klasse, dann sind die ja so 10. Mhm. Da sind sie doch eigentlich auch schon so relativ dicht am Stimmbruch dran, oder?
Nicht jeder hat einen Stimmbruch. Natürlich ist das bei den Jungen immer etwas stärker, aber auch da gibt es Unterschiede. Und wenn die Stimme gesund geführt wird, dann macht man maximal bei starken Stimmbrüchen ein Jahr Pause, setzt da mal kurz aus und geht dann wieder langsam rein. Ja?
Das heißt, man kann also auch während des Stimmbruchs einfach weiter singen?
Das könnte man. Man nimmt dann einfach andere Tonregister oder andere Bereiche und trainiert diese. Ne? Es gibt so viel zu trainieren an der Stimme.
Jetzt kenne ich das aus den Gesangsstunden, die ich schon mal in meinem Leben genommen habe, dass auch so ganz viel so mit Bildern gearbeitet wird. Also ich kenne es ja aus meinem Unterricht als Instrumentalist. Ne? Ich nehme also die Gitarre und ich kann dem Schüler natürlich Bewegungen ganz genau zeigen. Jetzt ist es, stelle ich mir vor, ja viel schwerer, jemandem zu zeigen, wie er seinen Körper als Klangkörper ja auch benutzen soll oder wie er seine Stimmbänder benutzen soll. Und da sind jetzt zwei Fragen eigentlich drin. Die erste Frage ist, wie wichtig sind denn so auch so Anatomiekenntnisse vom Aufbau der Stimme für den Unterricht? Und wie schwierig ist es, diese Dinge zu vermitteln?
Ich glaube, ganz entscheidend ist erstmal generell die Wahrnehmung für den eigenen Körper, für das Instrument Stimme, das in uns liegt. Wir haben kein Instrument, wie du schon gesagt hast, hinter dem wir uns ja quasi auch verstecken könnten. Unser Körper ist unsere Stimme und die ist auch jeden Tag anders drauf. Also die Stimme ist sozusagen auch der Spiegel irgendwo der Seele, dem Zustand, in dem der Schüler, die Schülerin in den Unterricht kommt. Ist sie gut gelaunt? Ist er gut gelaunt? Dann ist der Körper auch gelockert und entspannt und trägt man Probleme mit sich, dann ist der Körper auch etwas verkrampfter oder zuer. Und da muss man als erstes durch die ersten Minuten als Lehrer sehr empfindsam sein, wie ist die Stimmung heute. Und anhand dessen versucht man als erstes den Körper zu lösen, Spannungen zu lösen im Körper und vielleicht auch, wenn es notwendig ist, auch mal ein offenes Ohr zu haben.
Wie sieht denn jetzt so eine typische Gesangsstunde bei dir aus?
Eine typische Gesangsstunde bei mir ist unglaublich lustig, würde ich mal sagen, weil, wie du es schon angesprochen hast, sehr viel mit Bildern gearbeitet wird und diese Bilder oftmals ganz intuitiv in mir entstehen und auch teilweise sehr lustiger Natur sein können. Wir nehmen jetzt beispielsweise, der Schüler soll bei allen Schülern ist so dieses Thema hohe Töne, wie singe ich einen hohen Ton, ohne dass der quietschig oder unschön klingt in dessen Ohren. Und ich spreche da so gerne von dieser sogenannten Mickey-Maus-Stimme und versuche die dann auch immer vorzumachen. Und wenn dann auf einmal der Lehrer wie eine Comicfigur klingt, dann erzeugt das natürlich bei den Kindern und Jugendlichen durchaus Heiterkeit.
Das heißt, es geht in erster Linie erstmal um die Entdeckung des Klangs der eigenen Stimme?
Ja, richtig. Es geht nicht immer um den schön gesungenen Ton. Ich bin überhaupt kein Freund davon, schöne Töne zu produzieren, sondern nein, die Töne sollen im Gegenteil erstmal dreckig klingen, kratzen. Man soll mit der Stimme experimentieren, was für Laute. Es geht erstmal auch um Laute und verschiedene Klänge. Man kann ein Ton kann so unendlich viele Klangfarben haben. Also wir haben da ein ganz normales A, wir haben ein A, wir haben ein A. Wir haben so unendlich viele Facetten, die ein einzelner Ton haben kann. Und dies dann erstmal zu erforschen, rauszukriegen, das ist dieses unglaublich große Abenteuer und damit auch ein Stück weit Selbstvertrauen für sich, seine eigene Stimme wirklich in sich zu finden und mit ihr zu spielen.
Jetzt ist ja so eine Stimme, ne, die man so aus dem Rock und Pop kennt. Es gibt ja so ganz markante Gesangsstimmen. Ne? Mhm. Und das ist ja wie so eine Visitenkarte, sage ich mal, dieser Person. Der Sound meiner Stimme, die man dann ausbildet. Ich weiß, so als E-Gitarrist ist es ja so, man probiert sein Leben lang verschiedene E-Gitarren aus, verschiedene Effekte und entwickelt dann so seinen Sound. Und du hast ja schon so ein bisschen beschrieben, ne, diese verschiedenen Arten der Klänge. Wie kommt denn jetzt ein Schüler zu seinem Sound? Also ich glaube, ne, wie du schon sagst, viele kommen ja hin und kopieren jetzt erstmal den Klang, den sie kennen. Aber was ist dieser Moment, wo man jetzt feststellt bei dem Schüler, jetzt findet der so wirklich seine Stimme und seinen Klang?
Der Moment ist dann erreicht, wenn er in seiner Persönlichkeit, in seinem Selbstbewusstsein gestärkt ist.
Mhm. Okay. Das klingt natürlich nach einer großen Herausforderung. Das heißt, dann musst du ja eigentlich nicht nur Gesangslehrer sein, sondern ein bisschen auch so einen leicht therapeutischen Charakter mitbringen.
Das eine schließt das andere nicht aus. Es ist tatsächlich so. Und ich beglückwünsche immer jeden, der zum Gesangsunterricht kommt, egal ob groß oder klein, weil das ist ein unglaublich großes, wie ich anfänglich schon erwähnt habe, Abenteuer, seine Stimme zu entdecken, weil es eben sowas ganz, ganz, ganz Persönliches, Reines und wir können eigentlich fast sagen Nacktes ist.
Mhm. Mit was für musikalischen Erwartungen kommen denn die Schüler und Schülerinnen zu dir in den Unterricht?
Ja, oftmals ist es so, dass wirklich bestimmte, ich denke TV-Formate, Medien, Musikvideos, alles, was so von außen auf die Kinder und Jugendlichen einprallt, erstmal einen gewissen Traum erzeugen. Ich möchte auch gern mal auf der Bühne stehen oder ich möchte auch so singen können. Und
das heißt, es sind schon eher so die, sag ich mal, leicht extrovertierteren Charaktere, die zum Unterricht kommen?
Nein, das würde ich überhaupt nicht sagen. Ganz im Gegenteil. Es gibt oftmals auch Schüler, die vielleicht auch durch die Eltern oder durch die Schule, denen gesagt wird, oh, ich glaube, du hast eine schöne Stimme. Geh doch mal zum Gesangsunterricht und guck doch mal. Und bei vielen Kindern kommt dieses Interesse aber von ganz allein. Also ich glaube, es sind Kinder und Jugendliche, die vielleicht sogar schon von vornherein sehr bei sich sind, verträumt sind, wissen wollen, was noch in ihnen steckt und einfach keine Lust haben, einen schweren E-Bass zu schleppen.
Ich glaube, die vielen Schüler, die wir haben, die auch sehr intensiv bei der Musik sind und ich glaube, der Gesang ist da nochmal eine Ebene intensiver, erleben ja auch ganz stark die Glücksgefühle beim Musikmachen. Und ich denke, wenn jemand eine halbe Stunde gesungen hat, seine Lieblingslieder, dann macht das ja auch was mit einem. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das eines der Gründe auch ist, warum Schüler sich für Gesangsunterricht entscheiden. Einfach weil sie ja intuitiv auch spüren, dass das Musikmachen und das Singen ganz besonders, dieser Umgang mit dem eigenen Körper ihnen ja irgendwie auch gut tut.
Ja, das ist richtig. Es ist vor allen Dingen immer schön zu sehen, wenn Kinder den Raum verlassen und mit der Melodie vielleicht summend, ja, nach draußen gehen und dieses halt mit sich nehmen.
Ja, kann natürlich auch ein hässlicher Ohrwurm sein, weiß man dann nicht. Ne?
Ja.
Aber im Grunde genommen teile ich das schon auch. Ne? Also ich finde immer, der Hauptaugenmerk so einer Stunde sollte sein, dass der Schüler irgendwie in irgendeiner Form inspiriert den Raum verlässt. Ne? Dann hat man eigentlich eine gute Stunde gehabt mit dem.
Ja.
Egal, ob das jetzt eine tolle Melodie ist oder sie festgestellt haben, krass, den Ton habe ich ja noch nie gesungen oder...
Genau, und ich glaube, es ist auch das Einlassen auf Körperübungen. Also es ist nicht, wir können zum Beispiel wenn wir in die Höhe gehen, um dann nochmal drauf zurückzukommen, dann heben wir zum Beispiel einfach mal ein Bein an und merken, okay, es ist eigentlich Sport, Singen ist Sport. Man nutzt eben nicht den Hals, sondern man nutzt das Ganze, was unten drunter ist, also seinen Körper. Das ist das, was man zum Singen braucht. Und wer heiser aus einer Stunde geht, den habe ich nicht gut ausgebildet. Der hat was falsch gemacht.
In der E-Gitarre gibt es ja so Gassenhauer, also an denen man nicht vorbeikommt. Oder wo auch Schüler, die sich im Vorfeld schon mit der E-Gitarre beschäftigt haben, die wollen dann ganz oft natürlich mal was von AC/DC spielen oder so. Gibt es das bei Gesang auch? Gibt es so Gassenhauer, sage ich mal, wo die Schüler immer wieder damit ankommen im Laufe der letzten 10 Jahre?
Das ist mir tatsächlich noch nicht begegnet.
Gibt es denn ein Stück, was du am liebsten unterrichtest?
Oh, ich glaube, da spielt der eigene persönliche Musikgeschmack unglaublich viel rein. Und natürlich mag ich als Gesangslehrerin die Sachen, wo sehr viel Melodie vorzufinden ist. Heutzutage sind die Popsongs teilweise sehr reduziert auf sehr eintönige, gleichbleibende Melodien, wo nicht großartig mit der Stimme gespielt wird. Also es geht nicht mehr großartig in die Höhe oder in die Tiefe, sondern es ist alles so ein gleichbleibender Ton.
Ja, aber ich glaube, da bist du natürlich als Gesangslehrerin ja auch gefordert, also meine erste Pop-Assoziation ist immer Pink. Ich bin großer Freund der Band Pink und ich finde, Pink hat ja wundervolle Melodien,
ganz
die dort
genau
gesungen werden. Und ich glaube, das kann man natürlich auch so ein bisschen dann weiterreichen. Ne,
richtig, deswegen haben wir die ja auch in unserer Jukebox drin, die Pink, dieses Jahr.
Wir haben ja bei uns die Möglichkeit, die Schüler entweder alleine 30 Minuten zu unterrichten im Kombiunterricht oder auch sie in Gruppen zusammenzunehmen. Was machst du denn mit so Anfängern, die jetzt zu dir in die Stunde kommen? Kommen die erstmal in eine Gruppe oder nimmst du sie lieber erstmal einzeln? Wie ist dort deine Herangehensweise?
Tatsächlich ist der Unterricht einzeln zu Beginn besser. Was heißt zu Beginn? Hat sich herausgestellt über die Jahre jetzt, dass große Defizite im gemeinsamen Singen, also im zweistimmigen Satzgesang zum Beispiel, vorliegen. Es fällt den Schülern nicht ganz einfach, ihre Stimme zu halten und parallel einer anderen Stimme zu folgen, wie wir das bei der Zweistimmigkeit zum Beispiel vorfinden. Also entweder steht dann ein Kind da und hält sich die Ohren zu, dass es nur sich hört. Insofern ist der Gesangsunterricht tatsächlich erstmal ausgelegt, alleine zum Unterricht zu kommen. Und je nach Begabung und Förderung natürlich auch, steht einem Unterricht dann zu zweit auch nichts mehr im Weg.
Weil wenn es dich tröstet, es gibt also E-Gitarristen, die sich irgendwie die Ohren zu halten, das können sie natürlich nicht beim Spielen, aber auch dort ist es ganz oft so, dass die am Anfang sagen, also wenn da jetzt noch so viel mitspielt, da kann ich nicht spielen. Und so ähnlich wird es mit dem Gesang ja auch sein.
Ja,
aber
ich.
Wenn das gerade so ein Defizit ist, ist es dann nicht gerade sinnvoll, die in die Gruppen zusammenzunehmen und gemeinsam zu singen?
Dann müsste man ein anderes Konzept, glaube ich, auf die Beine stellen, was dann wirklich in dieses chorische Miteinander, wie wir es jetzt in unseren Angeboten, die Musikschule macht, an Schulen vorgibt. Zum Beispiel unterrichte ich als Lehrkraft noch in der Grundschule in Markranstädt, wo ich mit jeweils 5 Kindern arbeite und wir so die Stimme in Kombination mit Rhythmusspielen nutzen und einsetzen, weil natürlich die Stimme, wie wir merken, ja auch rhythmisch durchwachsen ist. Wir reden nicht so gleichbleibend immer so. Wir haben einen Rhythmus in der Stimme und das gehört immer zusammen. Stimme, Rhythmus und Bewegung, das ist ureigenes, naturell.
Vielleicht reden wir noch kurz ein bisschen darüber, wo deine Schüler denn, nachdem sie quasi ihre Persönlichkeit und ihre Stimme geformt haben, dann sich hinauswagen in die Welt. Wir haben ja viele Veranstaltungen schon zusammen gemacht, ne, seitdem du an der Musikschule bist. Wir haben die Jukebox und bei dem also wir ja unseren Fachbereich komplett zusammenbringen. Ne? Das kommen die Schlagzeuger dazu, alle Bassisten, E-Gitarristen und dann natürlich auch deine Sänger. Und mich interessiert so ein bisschen, wie erleben denn deine Sänger diese Veranstaltung? Mit was für Gefühlen gehen die da rein? Wie gehen die da auch wieder raus, sag ich mal?
Wenn ich an meine Schüler rantrete und sage, so und so, ein Konzert steht im Raum, dann ist natürlich, wie bei deinem Instrumentalisten bestimmt auch, die Aufregung groß. Nun steht der Sänger auch immer ganz vorne auf der Bühne. Das heißt, er repräsentiert irgendwo auch die Band und muss sich in die Band vor allen Dingen einfügen. Also wichtig ist, dass der Sänger auch hört, was passiert um ihn herum und sich nicht einfach nur hinstellt und sagt, okay, die haben jetzt zu machen, haben mich so zu begleiten, wie ich das will, sondern nein, ich versuche da sehr darauf zu achten, dass eben das Bewusstsein fürs Hören, was hinter dem Sänger sozusagen passiert, dass das mit reingespielt in dieses ganze Auftrittstraining und die Aufregung ist groß, die Stimme, aber ich glaube, die Schüler freuen sich ungemein auf diese diese Möglichkeiten, auf der Bühne zu stehen und den Song eben nicht nur durchs Klavier begleitet oder vielleicht auch durch ein Playback, sondern mit Live-Musikern zu performen. Mhm.
Jetzt haben wir ja ganz viel über Musikschule geredet und den Unterrichtssachen. Ich würde gerne noch ein bisschen mit dir über dich plauschen und so ein bisschen über deine Kindheit plauschen. Du bist ja hier in Markkleeberg aufgewachsen, oder?
Das ist korrekt. Ich bin tatsächlich born and raised, wie man so schön sagt, in Markkleeberg. Bin hier auch zur Schule gegangen, habe das sagenumwobene Rudolf-Hildebrand-Gymnasium und natürlich auch den musikalischen Zweig dort besucht.
Jetzt kommt erstmal kurz meine Lieblingsfrage dazwischen. Meine neue Lieblingsfrage. Wie würde denn deine Mutter die 6-jährige Annelie beschreiben?
Oh, wie würde meine Mutter mich beschreiben? Ich denke, ich wurde natürlich auch durch meine Eltern zur Musik gebracht. Zur Musik gebracht, mehr oder weniger durch eine Nachbarin, die sagte, Mensch, das wäre doch schön, wenn das Kind ein Instrument lernt. Und so bin ich erstmal zum Cello gekommen und habe tatsächlich 13 Jahre an der Musikschule das Fach Cello erlernt. Und
hier in unserer Musikschule?
Ja, in unserer Musikschule.
Herrlich.
Und das Schöne war, dass ich dadurch natürlich auch im Orchester spielen konnte und mit Gesang auch in Verbindung getreten bin. Das kam dann aber erst tatsächlich im Schulchor. Und dann hatte ich die Möglichkeit, nach der 10. Klasse ein Austauschjahr zu machen. Und da hat es mich nach Amerika verschlagen, wo ich in einem Jazzchor mitgesungen habe und so die Welt der Jazzmusik beschnuppern konnte.
Ich habe auf deiner Homepage gelesen, dass du in diesem Austauschjahr irgendwie auch auf Bobby McFerrin getroffen bist.
Ja, das ist korrekt. Wir haben dort viele Jazzmusiker kennenlernen dürfen. Es gibt einmal im Jahr ein sehr namhaftes Musikfestival. Das ist das Monterey Jazz Festival on Sea. Also das ist also ein Kreuzfahrtschiff, was 3 Tage von Los Angeles nach Vancouver sozusagen schippert. Und auf diesem Schiff finden Workshops statt von ganz namhaften Jazzmusikern der USA. Und da unter anderem war Bobby McFerrin dabei.
Vielleicht, wer den nicht kennt, ich glaube, der größte Hit war wahrscheinlich Don't Worry, Be Happy.
Ganz genau.
Okay. Ich habe den ja vor ein paar Jahren mal im Gewandhaus hier gesehen, zusammen mit Chick Corea am Klavier. Das war auch ganz wundervoll. So 2 wirklich sehr gut gelaunte ältere Herren, die ganz entspannt vor sich hingejatzt haben.
Das wer das nicht kennt, das ist auch sehr hörenswert. Bobby McFerrin hat eine Platte rausgebracht. Da singt er sozusagen Opernarien bzw. die Orchesterversionen nach. Genau, also er singt Ouvertüren mit und so weiter und so fort. Also macht da sehr viel Experimentelles. Also mit der Stimme ist nicht nur das reine Singen möglich, sondern auch rhythmische Experimente, Geräusche. Kommt einfach zum Gesangsunterricht, ihr werdet es feststellen, es ist was total Schönes.
Also ich glaube, Bobby McFerrin ist auf jeden Fall eine gute Adresse, wenn man mal hören möchte, was noch so geht mit der Stimme. Der ist ja auch ganz bekannt dafür, dass er auch Konzerte komplett alleine bestreitet, nur mit seiner Stimme.
Ja, wir kennen jetzt auch dieses Beatboxen und das, was man alles so mit der Stimme heutzutage anstellen kann, was auch viele Jugendliche interessiert.
So wie ich dich die letzten Jahre erlebt habe, würde ich sagen, du hast auch eine sehr enge Verbindung zu deinen Eltern. Und ihr spielt ja sogar zusammen in einer Band, in der sogenannten Tanzhaus-Kombo. Gab es denn früher bei euch zu Hause auch schon Musik?
Ja, wir haben sehr viel, unglaublich viel Hausmusik gemacht. Also eigentlich zu jeder großen Festveranstaltung war bei uns Musik an der Tagesordnung. Also ich erinnere mich so die ganz ersten Anfänge an der Ostsee sitzend auf der Wiese, mein Vater mit der Laute in der Hand, meine Schwester mit der Blockflöte daneben und ich als 6-jähriges Kind pflückte da gerade mein Blumensträußchen. Das waren so die ersten bewussten Erinnerungen an diese wirklich unglaublich musikgeprägte Kindheit.
Sind deine Eltern Profimusiker oder?
Nein, meine Eltern haben sich das beigebracht. Mein Vater hat früher schon in einer Schulband gespielt und hat es beibehalten und das als lebenslanges Hobby aufrechterhalten.
Sehr schön.
Und meine Mutter hat das relativ spät tatsächlich, weil in der Band einfach noch eine Bassistin fehlte, angefangen mit Bassgitarre, die sie jetzt nunmehr auch seit, ich denke, 18 Jahren spielt.
Du bist dann 97 zum Studium gegangen, du hast klassischen Gesang studiert und Musiktheater in Weimar, glaube ich.
Genau, in Weimar und Dresden.
Warum jetzt doch der Schritt in die klassische Gesangsrichtung?
Das ist eine Frage, die ich mir auch schon oft gestellt habe. Ich glaube, das lag einfach an der Tatsache, dass ich klassisch geprägt war durch das Cellospiel, durch die Musik, die im Chor gesungen wurde. Da war es einfach naheliegend, erstmal diesen klassischen Weg tatsächlich einzuschlagen und den ich auch auf keinen Fall missen möchte, weil diese außergewöhnlich hohe Kunst des klassischen Singens mir dadurch nicht verwehrt geblieben ist.
Du hast danach im Theater gearbeitet, du hast als Sängerin und Schauspielerin. Was war denn deine Lieblingsrolle?
Also meine Lieblingsrolle war tatsächlich im klassischen Repertoire die Rolle des Hänsel aus der wunderschönen Märchenoper Hänsel und Gretel.
Jetzt muss ich mal fragen, warum spielt man als eine Frau den Hänsel?
Ja, es gibt natürlich ist das ein kleiner Junge, der Hänsel, und es wäre sehr merkwürdig. Jedes Kind würde sich, glaube ich, die Frage stellen, wenn er einen Hänsel hört, der auf einmal von einer tiefen Stimme gesungen wird. Und dieses Fach im Klassischen nennt man Mezzosopran, und das sind die sogenannten Hosenrollen, also alle Rollen, die von Frauen gesungen werden, die aber einen Jungen oder einen Knaben oder einen Jüngling herstellen, sozusagen, der noch keinen Stimmbruch hatte, werden diese Rollen von Frauen gesungen.
Die Hosenrollen, das ist ein herrliches Wort.
Ja, das ist ein wunderschönes Wort, die Hosenrollen.
Sehr gut. Du warst also Sängerin, du warst Schauspielerin, du hast in Bands gespielt. Was hat dich jetzt an die Musikschule verschlagen?
Die Musikschule, für die Musikschule habe ich mich schon relativ frühzeitig interessiert, einfach weil man ja weiß, als freischaffender Musiker ist es schön, auch seine Erfahrungen, die man selber gemacht hat, weiterzugeben, eben an den Nachwuchs, was eine ganz wertvolle Aufgabe ist und irgendwo auch ein Stück Sinn des Lebens, das, was man selber, was einem selber geschenkt wurde, auch weiterzugeben.
Du hast doch selber eine Tochter. Wie viel wird denn bei euch zu Hause gesungen?
Oh, witzigerweise singt mein Kind mehr als ich mit ihr zusammen. Aber natürlich steht auch bei uns das Ding im Vordergrund. Mein Kind besucht die musikalische Früherziehung, ist natürlich mit dem Instrumentarium, was so zu Hause vorzufinden ist, auch sehr vertraut. Und nutzt ihre Stimme, so wie es ein Kind tun sollte.
Sehr schön. Ich stelle mir ja immer vor, dass Kinder von Gesangslehrern wahrscheinlich das Gefühl haben, in einem Musical groß zu werden oder so. Ist nicht so.
Ich glaube, meine Tochter ist momentan eher noch so die Gröhlende, die langsam die Kopfstimme entdeckt, was ja auch gar nicht so einfach ist.
Du hast in den letzten 2 Jahren ein Projekt gegründet, zusammen mit meinem Schlagzeugkollegen, dem Stefan Mühe, der auch schon mal einen Podcast hier gemacht hat, oder genau genommen sogar schon 2. Ich habe einen mit ihm gemacht und er hat mich auch einmal interviewt. Stefan ist ja eigentlich Schlagzeuger, und dort in dem Projekt tobt er sich aber gerne auch an der Gitarre aus, soweit ich weiß. Ihr habt eine Band, die nennt sich Silver Blue Joy Riders und ist ein Coverprojekt. Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu erzählen?
Ja, der Stefan und ich, wir kennen uns ja, wie du weißt, auch durch diese ganzen Jukeboxen, die wir zusammengestaltet haben mit dir. Und irgendwann trat er mal in einer WhatsApp-Nachricht an mich heran, was ich denn von der Band Roxette halten würde. Und da blinkte es gleich in meinen Augen und ich war hellauf begeistert und gesagt, ja, wunderbar, eine Band, eine Musik, die ich sehr mag. Und so entstand vor knapp 2 Jahren die Idee eines gemeinsamen Duo-Projekts, wo wir ja all unsere Fähigkeiten, die wir im Laufe der letzten 20 Jahre gesammelt haben, musikalisch einfließen zu lassen. Das heißt, der Stefan spielt nicht nur Schlagzeug, Percussion und Gitarre, sondern er singt auch. Und bei mir ist es genauso, dass ich das Cello, das ist in dem Fall ein E-Cello, wieder rausgeholt habe, ich habe sogar mal die ja, in einem Stück Mundharmonika gespielt und wage mich auch so ein bisschen an den Percussion-Bereich ran. Und so ist ein ganz, ganz wunderbares Projekt entstanden, was natürlich immer noch in den Kinderschuhen steht, weil diese Musik unglaublich ja, vielschichtig ist. Und wir hoffen, dass wir da jetzt auch bald zum Auftreten kommen werden.
Am Ende unserer Podcast-Folge läuft ja immer so ein bisschen Musik und mein Vorschlag wäre, dass wir vielleicht, ich werde Stefan einfach mal fragen, vielleicht rückt er ja mal eine Aufnahme von euch raus, die wir dann einfach noch zum Schluss des Podcasts laufen lassen können.
Ja, sehr gerne.
Annelie, wir nähern uns langsam dem Ende meiner kleinen Fragerunde mit dir hier in diesem Podcast und zum Schluss gibt es immer noch eine Schnellfragerunde. Und diese Schnellfragerunde dient auch nochmal dazu, dich nochmal ein bisschen kennenzulernen und zwar in so ganz kleinen, markanten Stichpunkten, sage ich mal. Ich stelle also so eine typische A- oder B-Frage und du kannst einfach A oder B antworten. Du kannst auch sagen, das kann ich nicht beantworten oder da müssen wir danach nochmal ganz dringend drüber sprechen, über diese Frage. Und ansonsten rauscht es aber einfach so durch, ohne dass es jetzt groß erklärt oder kommentiert werden muss. Mhm. Okay, bist du bereit?
Ich bin bereit.
Fis oder Guess?
Guess.
Bach oder Bernstein?
A und B.
Beatles oder Stones?
B.
Pierre Gessel oder Marie Fredriksson?
Natürlich Marie.
Alt oder Sopran?
Sopran.
Sopran oder Tenor?
Beides.
Sopran oder Bass?
Bass.
Mit Text oder auswendig?
Auswendig.
Gerade oder triolische Achtel?
Triolische Achtel.
Einzelunterricht oder Gruppenunterricht?
Einzel.
Einmal eine Stunde oder 6x10 Minuten üben?
6x10 Minuten.
Analog oder digital?
Analog.
Laut oder leise?
Leise.
Schnell oder langsam?
Langsam.
Alt oder neu?
Alt.
Musik hören oder Musik machen?
Machen.
Jazzkonzert oder Musical?
Jazz.
Solo oder Ensemble?
Ensemble.
Bühne oder Orchestergramm?
Die Bühne.
Zoom oder Hörsaal?
Hörsaal.
Halbtags oder Vollzeit?
Vollzeit.
Instagram oder Facebook?
Instagram.
CD oder Spotify?
CD.
Hörbuch oder Podcast?
Podcast.
Buch oder Film?
Buch.
Film oder Serie?
Film.
Polit-Talk oder Krimiserie?
Krimi.
Hobbit oder Elfe?
Der Hobbit ist lustiger.
Frühstück oder Abendbrot?
Frühstück.
Kochen oder Lieferando?
Kochen.
McDonald's oder Burger King?
Boah, beides nicht.
Nach Namen oder nach Farben?
Nach Farben.
Räucherstäbchen oder Fenster auf?
Fenster auf.
Wissen oder nicht wissen?
Wissen.
Wissen oder googeln?
Wissen.
Brockhaus oder googeln?
Wissen.
Ja. Anfangen oder aufhören?
Anfangen.
Kaffee oder Tee?
Tee.
Ja oder vielleicht?
Ja.
Schlummertaste oder aufstehen?
Aufstehen.
Frühaufsteher oder Nachteule?
Nachteule.
Teilen oder haben?
Teilen.
Drinnen oder draußen?
Draußen.
Planen oder spontan?
Spontan.
Katze oder Hund?
Hund.
Tormann oder Stürmer? Torfrau in dem Fall.
Stürmer.
FC Bayern oder RB Leipzig?
RB Leipzig.
Ein Doppelstockbett oben oder unten?
Unten.
Sonnenbaden oder Drachensteigen?
Drachensteigen.
Eis in der Waffel oder im Cocktail?
In der Waffel.
Vielen Dank, das war's. Das waren meine 50 Fragen an dich. Am Schluss des Podcastes läuft ja erstmal noch die Musik und ich habe mich erinnert, bei meinem allerersten Podcast, den ich gemacht habe, wollte ich eigentlich einführen, dass es zu jedem Instrument zum Schluss des Podcastes noch einen passenden Witz gibt. Und jetzt habe ich nach langem mal wieder geguckt nach Witzen und habe festgestellt, dass die Witze über Sänger doch ganz arg auf Klischees über Sänger, also auf diesen Klischees basieren. Was sind denn so die klassischen Sänger-Klischees, mit denen du so konfrontiert worden bist schon in deinem Leben oder Sängerinnen-Klischees?
Ich weiß gar nicht, ob man da so viel von Klischee reden kann. Also man braucht nur einmal durch eine Musikhochschule zu laufen und man wird auf jeden Fall sofort wissen, wer Sänger ist, weil spätestens, wenn man auf die Toilette geht, erschallt irgendwann mal ein das ist irgendwie eine Äußerung eines, ich möchte gehört werden vielleicht auch, das vorzufinden ist. Und natürlich der ältere Herr mit dem roten Schal und um den Hals, das ist, könnte auch ein Sänger sein.
Ja, also ich habe zwei Witze gefunden.
Ich
also
bin gespannt.
Es sei denn, du hast noch einen im Petto, den
Nein,
du hier raushauen willst.
Nein, tatsächlich fällt mir keiner ein.
Aber ich glaube, ein Klischee, was es gibt, ist ja, dass Sängerinnen vor allem sehr zickig sein sollen.
Ja.
Genau, und da gibt es einen schönen Witz dazu, der heißt, was ist der Unterschied zwischen einer Sängerin und einem Piranha? Der Lippenstift.
Ah.
Genau, und das zweite Klischee beruht, glaube ich, so ein bisschen darauf, auf dieses, was man tatsächlich auch in Bandproben oft erlebt, diese Kommunikationsunterschiede. Wenn der Sänger also sagt, bitte nochmal ab Refrain oder so, oder der Musiker aber sagt, bitte nochmal ab Takt 35. Und der Sänger natürlich damit erstmal nichts anfangen kann, wo ist Takt 35? Okay, letzter genau. Witz, bevor wir den Podcast schließen. Der Dirigent gibt dem Orchester kurz vor dem Auftritt die letzten Anweisungen und sagt, okay, also Takt 16 bis 20 etwas langsamer. Am Übergang von Takt 24 auf 25 machen wir eine Generalpause. Ab Takt 45 singen wir einen Halbton, spielen wir einen Halbton tiefer. Die Takte 50 und 51 lassen wir aus. Ab Takt 76 einen Ganzton tiefer. Und die beiden letzten Takte bitte im doppelten Tempo. Alles klar? Und die Musiker tragen sich das alles schön brav so in ihre Mappen ein, in ihre Noten. Und die Solo-Sopranistin kommt ganz aufgeregt und fragt, oh Gott, was soll ich denn jetzt machen? Also was soll ich denn jetzt hier einschreiben? Und dann sagt der Dirigent nur, nee, du singst einfach bitte ganz genauso wie gestern bei der Generalprobe.
Wunderbar.
Gut, vielen Dank, Annelie.
Danke, und Matthias.
Bis bald.
Tschüss.
Tell you what I do. Been driving all night just to get close to you.
Baby, baby.
I'm moving so fast, you better come on. The moon is alright, the freeway set itself. My heart is going,
ooh.
There's a strange taste in my mouth.
Baby, baby.
I'm moving so fast, you better come on. You better come on. Sleeping in my car, I will undress you. Sleeping in my car, I will caress you. Staying in the backseat of my car, making love. Oh, oh. So come out tonight, I'll take you for a ride. The steamy old wagon, the radio is getting wild.
Baby, baby.
We're moving so fast, I try to hang on. Whoa, whoa, I try to hang on. Sleeping in my car, I will undress you. Sleeping in my car.
Ist eine Produktion der Musik- und Kunstschule Landkreis Leipzig. Weitere Informationen rund um unseren Unterricht bekommt ihr auf unserer Homepage unter www.ms-lkl.de.